Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema, dem interreligiösen Podcast des House of One. Hier spricht Rebecca und ich sitze heute im Studio mit meinen zwei wundervollen Co-Moderatorinnen, Maike und Kybra.
Hallo. Hi,
hallo.
Hallo, meine Lieben. Und ich freue mich total, mit euch zusammenzusitzen. Und heute geht es aber um ein sehr ernstes Thema und für mich und vielleicht auch für euch so ein existenzgefährdendes Thema. Und zwar würde ich gerne mit euch über die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen sprechen. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen, wird noch in Brandenburg gewählt. Aber wir gerade während dieser Aufnahme erfolgt, wissen noch nicht die Wahlergebnisse. Aber ich glaube sogar, also die Umfragewerte sind so bei 29% für die AfD. Und das ist vor allen Dingen auch deutlich höher als zum Beispiel die SPD. Genau, und darüber würde ich gerne mit euch reden. Mhm. Also gerne ist übertrieben, aber ich glaube, wir müssen darüber reden. Genau, danke, Maike. Und vielleicht fassen wir mal ganz kurz so zusammen, was passiert ist, damit unsere ZuhörerInnen so einen allgemeinen Einblick haben und auch nochmal so, weiß nicht, Disclaimer hier, wir sind keine Politologinnen, aber wir sind halt Teil dieser Gesellschaft und uns bewegt das und deswegen wollen wir darüber sprechen. Mhm. Genau, aber es war so, dass am 1. September wurde ja in Thüringen und Sachsen gab es Landtagswahlen und die Ergebnisse sind halt nicht überraschend, aber doch erschütternd und irgendwie viele Leute haben jetzt auch immer von einer Zäsur gesprochen. Und es ist nämlich so, dass zum Beispiel in Thüringen die AfD über 32% hat und dann in Sachsen sind es 27%. Und das ist halt vor allen Dingen auch erstaunlich, weil viele der herkömmlich demokratischen Parteien wesentlich weniger Prozente bekommen haben, wesentlich weniger Stimmen. Und was vielleicht auch irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, obskur ist, so als historische Einordnung oder was mir auf jeden Fall so besonders irgendwie schmerzlich war, ist halt, dass der 1. September ist der Jahrestag ist ein falsches Wort, aber ich weiß immer nicht, wie man das anders ausdrückt. Also da jährt sich der deutsche Angriff auf Polen. Also das, was historisch eigentlich als der Beginn des Zweiten Weltkriegs wahrgenommen wird. Und ich finde es halt auch schon irgendwie echt heftig, dass man dieses Datum und ignorant, dass man dieses Datum für die Landtagswahlen genommen hat und dann diese Ergebnisse. Das hat mich auf jeden Fall extrem schockiert und schockiert nicht im Sinne von überrascht, aber auf jeden Fall emotional sehr mitgenommen. Und ich nehme mal an, so wie ich euch beide kenne, geht es euch ähnlich. Und ich dachte, was mich irgendwie interessieren würde, wäre, wo ihr diese Wahlergebnisse, wo ihr davon erfahren habt, wie ihr davon erfahren habt. Vielleicht könnt ihr unsere Zuhörerinnen einmal mitnehmen und gerne dann schon darüber auch reden kurz, was es mit euch gemacht hat. Ich weiß nicht, wer von euch beiden gerne anfangen würde.
Ich kann mich sehr gut an das Wochenende erinnern. Und zwar war ich sehr beschäftigt. Ich hatte den Tag zuvor eine Hochzeit und zwar in Sachsen. Das heißt, ich bin quasi einen Tag vor der Wahl tatsächlich in Sachsen ganz in der Nähe der tschechischen Grenze gewesen. Und mich hat das nochmal ganz anders mitgenommen, weil ich einfach vor Ort war und diese wirklich krassen Wahlplakate gesehen habe. Das hat mich auch beängstigt auf eine Art und mir nochmal deutlich gemacht, hier in Berlin. Ich weiß auch um die Herausforderungen, um rechtsextremistische Überfälle, Angriffe in Adlershof, also ganz konkret in dem Kiez, in dem ich bin. Ich weiß um die Situation in Berlin, aber in Sachsen zu sein, einen Tag vor der Wahl, die Wahlplakate zu sehen, die Atmosphäre damit zu bekommen, das war außerordentlich bedrückend. Und dann gleichzeitig noch mit so einem freudigen Anlass einer Hochzeit waren krasse Gleichzeitigkeit. Und ich war die ganze Zeit über mein Handy verbunden und habe mir die Podcasts angehört, die Nachrichten im Podcast-Format und auch über die Nachrichten über meinen Laptop geschaut. Genau, ja.
Ich glaube, ich zähle zu der Sorte von BürgerInnen, die diese Wahlen immer im Nachhinein mitbekommen. Ich habe tatsächlich die auf Social Media, ich glaube einen Tag danach oder an demselben Tag, ich bin mir gerade nicht sicher, mitbekommen, wie die Wahlergebnisse so waren. Ja, also so richtig schockiert hat es mich nicht, aber das so irgendwie faktisch nochmal zu sehen, ist natürlich so schon so eine Sache, wo man sich denkt, oh Gott, da man sieht schon, da kommt eine Welle, aber die ist jetzt irgendwie näher. Und dass das dann Menschen irgendwie so voll schockiert. Oh, wie ist das passiert? Das fand ich dann auch so, oh Gott.
Ja. Das ist für mich so ein Tritt ins Gesicht.
Ja, das ist so hey, das ist doch jetzt nicht von heute auf morgen passiert. Ja. Und ich ärgere mich einfach dann immer, wenn ich dann denke, warum hocken immer noch gewisse Menschen da, wo sie sitzen? Aber Maike, du möchtest was ergänzen.
Ja, weil du hattest vorhin, Rebecca, ganz kurz gesagt, Zäsur in Anführungsstrichen. Ja. Und das passt ja ein bisschen damit zusammen, was ihr beide jetzt gerade gesagt habt. So, viele waren ja schockiert und verwundert und überrascht darüber, aber genau das ist es ja nicht. Und das ist ja auch Teil des Problems, dass man dann plötzlich oder dass viele plötzlich überrascht sind vom Erstarken der AfD. Und ich meine, man könnte eigentlich schon sagen, dass, ich glaube, die AfD hat sich irgendwie 2013 oder 2014 gegründet und das so seit 10, 14, 15 Jahren schon eine Verengung und des politischen Diskurses gibt, beziehungsweise hin zu einer Normalisierung der Position, die auch die AfD vertritt.
Was man daran sieht an den Wahlprogrammen der anderen Parteien, vor allen Dingen in der Migrationspolitik, was jetzt mittlerweile übernommen wurde.
Und vielleicht könnte man so als ersten oder als einen Eckpunkt diese, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, an diese Sarrazin-Debatte, an dieses Buch von Thilo Sarrazin, dem ehemaligen SPD-Politiker, Deutschland schafft sich ab. Das ist, glaube ich, schon als so ein Eckpunkt herauszunehmen, der eine rassistische, menschenfeindliche Aussagen normalisiert hat, indem er sie vertrieben hat und publiziert hat in einem Buch und das ein Spiegel-Bestseller wurde und eines der meistverkauften und publiziertesten irgendwie Bücher überhaupt in Deutschland geworden ist. Alle haben darüber gesprochen, wochenlang sind diese Themen in den Medien gewesen und auch die Fürsprache und der Zuspruch zu Thilo Sarrazin. Mhm. Und ganz viele Menschen, da ging es, glaube ich, los mit diesen Sätzen wie endlich sagt's mal einer. Und im Zuge dessen, genau, ich weiß gar nicht genau, wann das Buch erschienen ist, aber auch so um die Gründung der AfD, meine ich, herum. Und da würde ich schon sagen, da hat es auf jeden Fall angefangen, dass sich diese Aussagen wieder in die gesellschaftlichen, politischen Debatten eingefunden haben und normalisiert haben. Und dieses Normalisieren, dass wir darüber überhaupt verhandeln, was nicht sagbar und nicht verhandelbar ist, ist das Problem.
Ja. Und zack, hat er ja dieses Jahr auch nochmal ein neues Buch rausgebracht. Also, ja.
Das wusste ich nicht. Mhm. Weißt du, wie das heißt?
Deutschland auf schiefer Bahn oder irgendwie sowas. Ja, also ich...
Also auch erstaunlich, dass es einfach VerlegerInnen gibt, die das halt drucken wollen und...
Ja. Und ja, dass Menschen halt vielleicht auch darauf warten.
Salonfähig wirklich ist.
Genau.
Aber ich würde nicht nur das Buch von Sarrazin als irgendwie den Anfang davon wahrnehmen, obwohl ich dir zustimme, dass es dann noch salonfähiger geworden ist und normalisiert sich hat. Aber Deutschland hat sich einfach nie richtig nazifiziert. Also ich gucke mir, wie ich in den 90er Jahren zum Beispiel, die ja auch irgendwie Baseballschlägerjahre genannt wurden, konnten migrantisierte Menschen nicht in den Osten teilweise in Berlin, sondern hatten halt Angst, verprügelt zu werden. Es gab Anschläge in Mölln, Rostock, etc. Es gab den NSU, der hätte aufgedeckt werden können, viel, viel früher. Und dann sieht man ja auch, wie viele Nazis es in den etablierten Strukturen gibt und irgendwie Leute, die vielleicht auch damit sympathisieren, dass es nicht aufgedeckt wird und dass da nicht gegen vorgegriffen wurde oder dass es halt auch bei diesen NSU-Prozessen gab es erstmal am Anfang noch diese Vermutung, es geht um sogenannte Bandenkriege oder Clankriege oder die Menschen, die noch, also die Familienmitglieder wurden beschuldigt, dass sie irgendwas mit dem Mord zu tun hatten, bevor man irgendwie in die rechtsextreme Szene geschaut hat. Ja. Und das stört mich auch wirklich extrem, also wirklich bis hin zu so einer extremen Wut, die ich dann spüre, wenn dann auch Leute so auf Social Media dann auf einmal so sind, so nie wieder und jetzt erst recht und dann irgendwie so ein paar irgendwie Infoslides posten, gerade erst nach den Wahlergebnissen.
Genau, und dann schauen wir auf Anfang 2024 diese riesigen Demonstrationen, die in so vielen deutschen Städten stattgefunden haben im Zuge oder gerade ja im Zuge der Korrektivrecherchen. Und dann habe ich mich so gefragt, und wo ist es jetzt? Also ich sehe die Talkshows, die Debatten, Diskussionen, aber ich sehe keine Demonstrationen, ich sehe keine Bewegung, wie sie Anfang des Jahres gewesen ist. Und da ist schon mein Gedanke so, wo ist denn das nie wieder? Wo ist denn das jetzt erst recht?
Ja. Mhm. Obwohl ich auch sagen muss, also ich glaube, viele Sachen sehen wir nicht, aber es gibt ja durchaus auch Leute, gerade in Sachsen und Thüringen zum Beispiel jetzt, weil wir dort die Wahlergebnisse hatten, die sich dagegen einsetzen und die jeden Tag ihr Leben eigentlich riskieren, weil sie halt irgendwie demokratische, antifaschistische Kräfte sind. Oder zum Beispiel, ihr hattet ja erzählt, wie ihr die Wahlergebnisse davon erfahren habt. Und ich war auf einer Konferenz in Frankfurt. Und meine eine Kollegin, die macht bei uns so, studentische Hilfskraft vielleicht, ist extra morgens, weil sie vergessen hat, die Briefwahl zu beantragen, aus Frankfurt noch zurück nach Leipzig gefahren, nur um wählen zu können. Mhm. Und es gibt wirklich viele Leute dort auch vor Ort, die sich versuchen einzusetzen. Mhm. Aber sie werden halt so stark bedroht, dass man das vielleicht dann auch nicht mehr so wahrnimmt. Also die Frage ist ja auch immer, was nehmen wir wahr und worauf wird irgendwie Öffentlichkeit gelenkt und worauf nicht vielleicht.
Genau, und das würde ich auch gar nicht schmälern. Auf jeden Fall gibt es sehr viele Menschen und Initiativen, Vereine, die da bleiben, die nicht gehen, die auch bildungspolitisch ganz viel tun und versuchen zu verändern und zu bewegen dort. Und doch, und die meine ich nicht, sondern ich meine ganz generell dieses große, gesagte Hashtag nie wieder. Wo ist es denn, wenn es nicht in diesen Momenten konkret werden sollte? Also ich meine, dass alle Menschen, alle Bundesländer aufgefordert sind zu handeln und etwas zu tun und nicht zu sagen, in Anführungsstrichen, das ist ein Ostproblem. Und weil das ist ja eines der Probleme, dass das ein bisschen abgetan wird, auch im Sinne von, ja, das war vorhersehbar, im Osten ist es halt so.
Und als ob das ein Problem nur vom Osten wäre. Ich meine, in ganz Europa sehen wir oder auf der Welt sehen wir das auch. Also ich finde es halt einfach nur, nie wieder ist jetzt. Ja, aber was ich auch so schrecklich finde, ist, dass jeder einfach dieses nie wieder für sich selber irgendwie definiert und eine eigene Gruppe hat, wo man sagt, das ist jetzt nie wieder. Und ich glaube, viele wissen auch nicht, weshalb sie das sagen oder was dahinter eigentlich steckt und was da gemeint ist. Und ich finde es einfach nur schade, dass wir sind jetzt im 21. Jahrhundert und es gibt eigentlich so viel Dialogarbeit und so viel, wo man sagen könnte, hier versuchen Menschen Räume zu schaffen, ins Gespräch zu kommen. Aber dennoch, dass diese Radikalisierung von beiden Seiten irgendwie immer noch so stark wird.
Was meinst du, wenn du sagst von beiden Seiten?
Von rechts und links. Also diese, weil ich finde nicht, dass das nur ganz Rechten, von denen man sowieso das erwartet, dass sie das machen, sondern auch andere Gruppierungen, die vielleicht sich gegen rechts einstehen, dass die dann auch irgendwie aus der Reihe tanzen. Das ist so ein bisschen...
Das würde ich nicht. Also das ist etwas, was tatsächlich, Entschuldigung, dass ich so eingreife. Nein, vielleicht bitte. Sprichst du doch deinen Satz zu Ende.
Nee, kannst gerne.
Also das ist etwas, womit ich mich immer so ein bisschen schwer tue, was ja auch gerne so PolitikerInnen in Deutschland machen, ist so Rechtsextremismus mit Linksextremismus gleichzusetzen. Und ich, also Disclaimer oder wie auch immer, ich hoffe, es ist offensichtlich, ich bin jetzt keine Person, die generell Gewalt gut heißt. Und linksextreme Gewalt kann sich ja auch gegen Menschen durchaus richten. Aber Deutschland hat ein Rechtsextremismusproblem und kein Linksextremismusproblem. Total. Und ich habe das Gefühl, wenn wir das so gegeneinander stellen, gibt es so eine Relativierung des einen. Aber was ich vielleicht, was ich so ein bisschen oder rausgehört habe, ist zum Beispiel, oder worauf man das auch beziehen könnte, ist halt das Bündnis Sarah Wagenknecht, über das wir jetzt noch gar nicht geredet haben. Ist ja auch sehr starke Kraft und hat irgendwie in Thüringen haben die 15 Plätze, glaube ich, jetzt bekommen. Und die sind ja auch vom Selbstverständnis, stellen sie sich links dar in vielen Sachen, sind aber zum Beispiel, haben eine extrem restriktive Migrationspolitik, sind irgendwie pro Putin, was total absurd ist und das ist auch pro-faschistisch für mich, in gewissen... Also ja, ich würde es auch pro-faschistisch nennen. Ja. Und dass es da so eine Vermischung gibt oft. Aber damit tue ich mich so ein bisschen schwer, was du gerade gesagt hast, muss ich ehrlich sagen.
Kann ich komplett verstehen. Meins war auch tatsächlich auch in der Richtung, dass andere Parteien, die jetzt nicht AfD heißen, auch einfach, was du auch am Anfang gesagt hast, Sachen übernehmen, die wir von der AfD erwarten und was auch vorkommt. Und dass man dann irgendwie schon als BürgerIn dann dasteht und sagt, ja, welche Partei soll ich denn überhaupt jetzt wahrnehmen und wählen? Dass dieses Vertrauen auch einfach kippt. Ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mir so.
Meinst du so eine Polarisierung auch von dem Dialog oder meinst du wirklich so einen, dass das Wahlergebnis zeigt, dass es einen.
Nee, ich spreche allgemein von den Parteien, die in ihr Programmheft einfach zu viel Sachen aufgenommen haben, die eher von der rechten Seite zu erwarten wären.
So. Also zum Beispiel konkret, dass die CDU sich jetzt die ganzen Wochen mit Migrationspolitik beschäftigt hat, weil sie sich dadurch einfach Wählerstimmen erhofft. Ja. Ne? Und den ganzen politischen Diskurs, den wir gerade wahrnehmen, dreht sich um dieses Thema. Ja. Und das ist ja auch ein Vorwurf, der CDU gemacht wird, keine anderen Themen mit zu benennen oder zu betrachten oder zu thematisieren, sondern das Thema, welches die AfD unter anderem erfolgreich gemacht hat jetzt bei den Wahlen.
Aber ich muss auch sagen, also von der CDU, mich schockiert es nicht. Und wenn ich mir also Wahlplakate aus den 90ern oder so angucke, dann ist das irgendwie ganz in Parteilinie sozusagen, aber zum Beispiel sogar, also auch die SPD, wo es eher vielleicht erstaunlich sein sollte vom Selbstverständnis, übernimmt halt diese restriktive, menschenfeindliche Migrationspolitik. Und ich meine, vor ein paar Monaten, oder vielleicht auch schon länger, ich habe immer kein Zeitgefühl, aber Olaf Scholz wurde auch der Abschiebekanzler dann genannt und hat auch wirklich extrem schwierige...
Genau, also ich erinnere mich an das Cover im Spiegel, Olaf Scholz mit großem Porträtfoto und darunter steht, wir müssen im großen Stil abschieben. Und ich weiß, dass sehr vielen Menschen einfach der Atem weggeblieben ist, als sie am Zeitungsladen vorbeigegangen sind und dieses Cover gesehen haben. Ich finde, das war ein Unding und das ist für mich auch ein Punkt, an dem zu erkennen ist, dass sich die Grenzen des Sagbaren einfach verschieben, dass viel mehr gesagt werden darf, im viel mehr Konsens wird. Ja.
Genau, und dann würde ich dann auch Küber zustimmen. Also weil auf der einen Seite haben wir die AfD, die irgendwie mit Re-Immigration in Anführungszeichen wirbt. Und dann haben wir müssen im großen Stil abschieben. Und dann frage ich mich, okay, gut, wo ist denn da eigentlich die Trennlinie? Ja. Und wo ist diese sogenannte, das ist auch mein Unwort, aber diese Brandmauer gegen rechts?
Wo ist sie?
Wo ist sie? So, ich sehe keine Mauer. Ich sehe vielleicht so einen maroden Holzzaun.
Ja.
Aber definitiv keine Mauer. Genau. Ich hatte meine eigentliche nächste Frage wäre so gewesen, wie so die Reaktionen aus eurem Umfeld gewesen sind. Aber ich habe das Gefühl, wir haben schon so ein bisschen darüber geredet. Oder wollt ihr da noch irgendwas ergänzen vielleicht? Oder was euch aufgefallen ist?
Ich würde da sehr gerne erwähnen, dass die Kirchen, evangelisch wie katholisch, im sächsischen und thüringischen Raum geäußert haben. Und zwar, dass die AfD für christliche Menschen nicht wählbar ist. Das haben sie schon, glaube ich, im Frühling diesen Jahres bekannt gegeben, im Hinblick auf die Wahlen, die jetzt im September stattgefunden haben. Und das hat auf jeden Fall eine große innerkirchliche Debatte auch nochmal ausgelöst. Einerseits haben beide Kirchen damit argumentiert, dass das Wahlprogramm, da können wir auch gleich nochmal drauf kommen, das habe ich mir gestern nochmal angeschaut, bin schockt. Aber dass das Programm der AfD nicht mit dem christlichen Menschenbild vereinbar ist und dass die beiden christlichen Kirchen dann deswegen dazu aufgerufen haben, die AfD nicht zu wählen und die Diskussion entbrannte dann ein bisschen darüber, dürfen die christlichen Kirchen überhaupt sagen, welche Partei man wählen darf und welche nicht? Und ist das nicht auch ein Ausschluss gegenüber der Menschen innerhalb der Kirche, die AfD wählen? Und da würde ich zuallererst erstmal sagen, Kirche ist politisch, Glaube ist politisch. Wir haben das auch schon an einigen Stellen alle drei hier gesagt. Ja. Also der christliche Glaube ist ein Glaube, der wirksam wird und sich auf die Welt und auf das Jetzt und das Hier und den Menschen und die Menschen zueinander im Hinblick auf Gott verankert. Und das ist politisch, das ist ganz klar. Und wenn etwas nicht vereinbar ist mit den Überzeugungen, und zwar, dass alle Menschen gut geschaffen sind und es keine Abwertung von Menschen geben darf, die eine andere Herkunft mitbringen oder, dann ist es vollkommen richtig zu sagen, dass ein Parteiprogramm mit der kirchlichen Überzeugung und den Glaubenssätzen nicht einhergeht, auf jeden Fall. Und ja, natürlich ist da, und das ist die Herausforderung, und das ist ganz schön schwer zu tragen, zu unterscheiden. Ich kann Menschen nicht an den Türen abweisen zum Gottesdienst, das hatte ich schon mal an einer anderen Stelle gesagt. Es geht aber darum, ganz klar Haltung zu zeigen in diesen Momenten. Bekleiden AfD, also es wurde zum Beispiel auch beschlossen von meiner Kirche, der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, kurz ECBO, dass AfD-Funktionäre keine kirchlichen Ämter innehaben dürfen. Und das finde ich auf jeden Fall einen sehr wichtigen Move und sehr wichtigen Punkt, zu sagen, du kannst nicht ein kirchliches Amt innehaben, wenn du Teil der AfD bist. Ja, das dazu. Also ich fand das wichtig, dass die Kirchen das im Vorhinein so deutlich und klar gesagt haben. Inwiefern hat das die Gesellschaft dort erreicht in Sachsen und Thüringen, also auch die außerkirchliche Gesellschaft, das weiß ich nicht. Ich hoffe, sie hat es erreicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass auch einige Kolleginnen dort im Raum tätig sind und sehr beschäftigt sind damit, weil diese Fragen, die wir hier in der Theorie irgendwie behandeln, dort ganz praktisch werden. Da entbrennen Konflikte in Gemeinden vor Ort.
Also es geben sich ja auch Leute in in Lebensgefahr wirklich und setzen ihre körperliche Unversehrtheit aufs Spiel teilweise, weil es einfach mittlerweile geografisch Gebiete gibt, in denen das halt komplett die Norm ist, in dem halt wieder rechtsextreme Angriffe auf ein neues Hoch sich katapultiert haben und wo Leute ja wirklich Angst haben müssen auf der Straße auch für ihren Aktivismus verprügelt zu werden. Ich muss gerade an diesen Pfarrer aus Erfurt denken, wo ich gerade seinen Namen vergessen habe, der mittlerweile, glaube ich, schon vielleicht sogar verstorben ist, der so sehr bekannt dafür war, dass er sich gegen rechts eingesetzt hat und auch auf der Straße teilweise verprügelt wurde und auch schon mal krankenhausreif geschlagen wurde. Dieser ältere Mann mit diesen langen Haaren. Es gab so mehrere Dokus über den. Oh Gott, ich dachte, Maike könnte mir kurz helfen.
Vielleicht fällt uns der Name gleich ein.
Er ist den googelt.
Luther König.
Genau, Luther König. Der ist mir auch eingefallen. Mhm. Und da gibt's, und das zeigt sich auch, wie politisch Kirche ist. Und ich meine, es ist auch einfach, also ich verstehe dieses Argument, wir schließen da gerade Leute aus und das ist problematisch potenziell. Und vielleicht können wir auch gleich nochmal besprechen, was denn eine Strategie ist, überhaupt mit diesen WählerInnen umzugehen. Mhm. Also, weil sie sind da und was soll man mit ihnen machen? Und sie sind ja gefährliche, potenziell irgendwie, Kräfte, aber man müsste ja irgendwie versuchen, eventuell wieder zu integrieren. Aber das können wir gleich nochmal besprechen. Ich finde halt das total richtig, dass die Evangelische, die EGBO, das sagt, weil wie perfide ist es denn irgendwie über Nächstenliebe und Liebe von der Kanzel zu predigen und dann Leute in den Tod zu schicken und rechte Hetze zu legitimieren, widerwärtigste Sachen über den Holocaust zu sagen, also Holocaust-Relativierung bis hin fast schon zu Leugnung, was ja in Deutschland auch wirklich nicht, also wirklich gerade in Deutschland nicht passieren darf eigentlich und schon lange passiert. Und wir müssen uns ja auch nochmal zu, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das wird vielleicht öfters vergessen, die AfD wird vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft und auch permanent, also da wird ein Auge drauf geworfen. Und dass das irgendwie nicht schon ein Zeichen ist, dass Leute das nicht wählen sollten, oder dann macht mich einfach so ein bisschen sprachlos. Ja. Ich habe auch das Gefühl gerade, ich habe mich so ein bisschen gerade in Rage gesprochen und mir fällt es so ein bisschen schwer, den Faden heute zu halten, weil es mich wirklich immens mitnimmt und extrem wütend macht.
Ich habe in einem Zeitungsartikel als Reaktion auf die auf das Vorgehen der Kirchen Folgendes gelesen, und zwar in einem Zeitungsartikel äußert sich Joachim Kuhs, ist EU-Abgeordneter für die AfD in den Jahren 2019 bis 2024 und Vorsitzender der Christen in der AfD, die gibt es ja wirklich. Und auf diesen Zusammenschluss der evangelischen katholischen Kirche zu sagen, die AfD ist nicht wählbar für Christinnen und Christen, antwortet er, das würde ich jetzt einmal vorlesen: Wir vertreten eindeutig das christliche Menschenbild, dass jeder Mensch von Gott gewollt und geliebt ist und jeder Mensch seine Würde trägt und so weiter. Bei uns gibt es keine Hasspredigten. Es gibt immer einzelne Leute, aber die haben sie in jeder Partei, die irgendwo mal übers Ziel hinausschießen. In Klammern, das ist hier diese Normalisierung von extremen populistischen und polarisierenden Aussagen. Und die irgendetwas sagen, was nicht in Ordnung ist. Die werden bei uns rausgeworfen. Oh. Nein. Und weiter. Auch Flüchtlinge seien bei der AfD willkommen, solange es echte Flüchtlinge seien. Migranten, Zitat, also Menschen, die hierher kommen ohne einen triftigen Grund, sind verpflichtet auszureisen. Und ich finde, daran zeigt sich eigentlich ganz deutlich,
krass hierarchisierendes Menschenbild.
Genau, dass das nicht das christliche Menschenbild ist. Also wenn Menschen kommen, warum auch immer, sind sie willkommen. Das ist der christliche Glaubenssatz, das ist die christliche Überzeugung. Genau, und das ist, ich hoffe, man hat es daran ganz deutlich gesehen, was das für eine Verschiebung ist, was das für eine kurz gegriffene Argumentation ist. Ja, und dass das widersprüchlich ist.
Was ich mich in der ganzen Debatte auch frage, wenn man sagt, sie sollen zurückgehen. Angenommen, ich habe jetzt eine Person, der, keine Ahnung, Mutter türkische Wurzeln hat, Vater hat marokkanische Wurzeln und sie ist hier aufgewachsen und geboren, hat einen Migrationshintergrund. So, welches Land ist jetzt ihrs? Wo soll sie hin? Und also, weil wie die Thematik ist einfach nicht so hier. Und wenn es auch eindeutig wäre, wäre es auch trotzdem wieder voll verkehrt, weil wer hat überhaupt einen Anspruch über ein Land, um sagen zu können, du gehörst hierher und du gehörst nicht hierher? Also ich weiß nicht, das macht natürlich mich ganz wütend. Und ich habe seit 2015 auch sehr viele Menschen kennengelernt, die selber Geflüchtete sind. Und jetzt sehe ich immer noch Leute, die neu ankommen. Und manchmal denke ich mir ehrlich gesagt so nach dem Motto, oh Gott, das tut mir so leid für die Person, dass diese Person jetzt gerade mit Fluchterfahrung hier in unser Land kommt und jetzt von hier auch nochmal unerwünscht ist. Und das ist so schrecklich. Und da weiß ich nicht, kann man irgendwie sich irgendwie vor Deutschland hinstellen und sagen, lieber nicht nach Deutschland? Ich weiß nicht. Und das ist so schade. Weil ich meine, Deutschland ist doch gerade auch ein Land, was eigentlich auch sehr viel Potenzial hat. Mit einer ja kulturellen Gesellschaft, genau. Und das bereichert doch uns gerade. Und ja, da stelle ich mir schon die Frage, ja, wie können wir diesen Spieß doch noch irgendwie retten und umdrehen? Und was kann ich als Kybra machen? Also, ich weiß nicht. Man denkt man, das ist einfach so ein großer Stein, das kann man selber irgendwie nicht irgendwie ins Rollen bringen, zu Positiven. Aber vielleicht gibt es ja doch was. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das unsere Aufgabe ist, was das, zu machen. Also
wir machen schon einen Teil, Kybra, ja, um dich einmal zu beruhigen. Du tust eine Menge, du bist engagiert in der Bildungsarbeit. Ja. Und zum Beispiel ganz konkret an diesem Thema, du klärst auf über den Islam, über deinen Glauben. Und das Problem an der AfD ist unter anderem ja, dass sie den Islam vorverurteilen, vereinnahmen, dass sie aus dem Islam den Islamismus machen. Ja. Und als ich mir nochmal die Website angeguckt habe, gestern von der AfD, mir ist einfach nur schlecht geworden. Das ist so plakativ. Es gibt so viele Blogartikel über Islamismus, der immer mit Terror gleichgesetzt wird. Es gibt so verengte Debatten über das Kopftuch, der Islam wird äußerst negativ dargestellt. Mhm. Und das, was du tust, also diese Frage, die du gerade hattest, du tust sehr viel, du gibst Einblicke in deinen Glauben, in den Islam, wie es ist, als muslimische Person in Berlin zu leben, was den Islam auch ausmacht und dass er ganz und gar kein Islamismus ist, sondern dass der Friede eigentlich Grund des Islam ist. Mhm. Ja, und jetzt kommt Tränen in deine Augen.
Ja, nee, also schwierig tatsächlich, ja. Also man ich glaube, ein Tipp ist tatsächlich, wählen zu gehen. Das ist, glaube ich, so das A und O. Weil ich weiß, viele Menschen sind sich irgendwie dann doch zu faul oder weiß ich nicht. Aber
ich glaube, auch viele Leute denken, dass Wählen nichts bringt. Aber wir sehen ja, was Wählen bringt, wenn die falschen Leute in Anführungszeichen, aber wenn Leute wählen und dann kommt die AfD an die Macht und alle Leute sollten wählen gehen. Vor allen Dingen Menschen, die irgendwie demokratische, mäßige Ansichten haben. Und ich finde es dann auch manchmal schwierig, also ich verstehe schon, dass man irgendwie kein Vertrauen mehr hat in bestimmte Parteien oder irgendwie unsicher ist, aber man muss einfach strategisch wählen. Also es gibt auch so Webseiten mittlerweile, die heißt, glaube ich, sogar einfach so strategisch wählen, wo man halt so ein bisschen abfragen kann und die eigene Region sich anschauen kann und dann sehen könnte, okay, wenn ich für X, Y und Z irgendeine andere demokratische Partei wähle, dann kriegt die AfD wesentlich weniger Sitzplätze oder auch das Bündnis Sahra Wagenknecht. Und ich glaube, ich verstehe diese Ohnmacht und ich fühle mich auch ganz oft ohnmächtig und habe auch dieses, kann da sehr irgendwie mitgehen, dieses, was mache ich denn eigentlich dagegen? So nix, aber Mike hat natürlich recht. Aber wir dürfen uns wirklich nicht davon irgendwie in dieser Ohnmacht
total
leben lassen, weil wir müssen was dagegen tun und nicht nur irgendwelche gut gemeinten, auch wichtigen Demonstrationen, sondern irgendwie, wenn man zeitliche Kapazitäten hat und es irgendwie finanziell möglich ist, sich in irgendwelchen Initiativen engagieren, wählen gehen, Leute im Umfeld davon zu überzeugen, demokratisch wählen zu gehen und. Also wenn wir jetzt nichts machen, dann gibt es wieder ähnliche Zustände wie Total. Ja. Beim Dritten Reich.
Texte schreiben, Vorurteile entkräften, also mit denen ja die AfD auch arbeitet, ne? Mit Vorurteilen, die auf alle Musliminnen angewendet werden zum Beispiel. Es gibt da ganz ekelhaft eine Deutschlandkarte, auf der Leute Vorfälle schicken können, in denen muslimische Personen Angriffe getätigt haben. Und das wird auf einer Deutschlandkarte eingezeichnet. Und
auf der AfD-Website.
Auf der AfD-Website. Die beziehen irgendwie Nachrichten mit ein, aber man kann auch solche Vorfälle melden. Und das wird dann alles interpretiert als islamistischer beziehungsweise Terror vom Islam am Ende. Und dann erscheint das, das ist eine Karte mit ganz vielen roten Punkten und das macht wahrscheinlich Menschen dann Angst.
Total.
Diese großen Überschriften, diese harten Kontraste der Farben auch, also das schürt, das ist mit Absicht eine manipulative Website, die Menschen dahin bringt, Angst zu bekommen und aus Angst dann die AfD zu wählen, weil die AfD endlich mal dagegen vorgehen will. Aber wir haben diese Zustände nicht, die die AfD beschreibt. Das sind nicht diese Zustände.
Total. Vielleicht, genau, das ist auch nochmal wichtig, also weil sie rhetorisch arbeiten sie ja ganz viel mit, was du gerade erklärt hast, irgendwie so diese Angst zu schüren. Und sie nennen ja aber keine konkreten Zahlen. Und es gibt andere statistische Erhebungen, die das negieren oder auf jeden Fall relativieren, was sie sagen. Und dass man da irgendwie dann vielleicht auch versucht, so Fakten zu teilen, ist, glaube ich, auch super wichtig. Oder auch wenn auch mit Leuten manchmal, wenn man es kann, im Gespräch zu bleiben. Also das ist auch immer so eine Frage, die ich vielleicht nochmal in den Raum werfen würde. Weil ich bin so ein bisschen... Ich habe Probleme damit, wenn wir diese WählerInnen infantilisieren, weil mittlerweile kann mir niemand mehr erzählen, dass er nicht weiß, was er da wählt. Und natürlich kann ich trotzdem irgendwie bis zum gewissen Grad mir überlegen, okay, warum und welche gesellschaftlichen, sozialen Entwicklungen bringt eine Person dazu. Aber alle Menschen, die das wählen, sind sich bewusst, dass es menschenfeindlich ist und auch wenn sie das aus Angst machen. Und inwieweit soll ich mit diesen Menschen im Gespräch bleiben, ist für mich immer eine Frage. Aber ich finde es schon auch wichtig, Leuten irgendwie Alternativen an die Hand zu geben. Oder irgendwie auch zu versuchen, wenigstens mit Leuten irgendwie ruhig über etwas zu reden, weil das haben wir, glaube ich, ein bisschen verloren. Es ist nur noch so schwarz-weiß. Und die Debattenkultur geht so ein bisschen unter. Aber gleichzeitig muss ich sagen, es muss eine Grenze geben des Sagbaren.
Ja.
Und es hat nichts mit Meinungsfreiheitseinschränkungen zu tun, sondern wir können einfach nicht auch am Anfang, vor allem als die AfD sich ja gegründet hat, haben die so viel Platz eingenommen in den öffentlich-rechtlichen Medien, die sie jetzt teilweise abschaffen wollen. Das ist ja Teil ihres Wahlprogrammes unter anderem. Und das ist für mich so diese Frage, wie weit kann ich mit diesen Menschen reden? Wie weit ist es meine Aufgabe, mit diesen Menschen zu reden? Vielleicht habt ihr da irgendwie Meinungen zu oder irgendwas zu sagen.
In meiner Arbeit komme ich mit sehr vielen Menschen in Kontakt und mit Sicherheit auch mit Menschen, die die AfD wählen. In den letzten Monaten hatte ich keine wissentlichen Kontakt oder Gespräche zu Menschen, die die AfD wählen und dass ich mit den Menschen darüber dann ins Gespräch gekommen bin. Was ich aber mache, ist Leuten immer wieder in Gottesdiensten und Gruppenarbeiten und so zu sagen, wofür ich stehe, wofür die Kirche steht, wofür nach meiner Überzeugung auch eine Demokratie steht und eine Gesellschaft, in der alle Menschen existieren und leben dürfen, was Freiheit bedeutet und so weiter. Und trotzdem die Türen offen zu halten und am Menschen zu bleiben. Also zu sagen, und wenn du da jetzt eine andere, also wir sagen ja auch sehr häufig hier im Podcast, dass es nicht eine andere Meinung ist, so menschenfeindliche Aussagen sind halt keine Meinung, sondern Abwertung, Diskriminierung und so weiter. Aber trotzdem am Menschen dran zu bleiben und zu sagen, übrigens, du kannst doch deine Meinung ändern. Ja. und hier ist die Tür immer offen. Ich habe in Kontakt zu einer Person gehabt, die eine menschenfeindliche Haltung hatte, die sich 360 Grad quasi, macht das Sinn mathematisch? 180 Grad?
180 sagt man immer, aber
bei 360 ist
sie immer am meisten. Ja, gleich vor Gott, nein, um 180 Grad gedreht hat und plötzlich zu mir kam und genau, ihre Haltung von Grund auf verändert hat und voller Reue und Scham vor mir stand. Mhm. Und ich habe gesagt, meine Arme sind offen und meine Tür ist offen. Mhm. Sie hatte Angst, zu mir zu kommen und mir das zu erzählen, weil sie Angst vor Konsequenzen hatte oder dass ich sie hinauswerfe. Aber nein, ganz im Gegenteil. Das ist genau das, was Teil meines Glaubens ist. Meine Arme sind offen und ich nehme dich in den Arm. So wie der verlorene Sohn in der Geschichte. Ja, der Sohn, der einfach absoluten missbaut, das ganze Erbe seines Vaters irgendwie auf den Kopf haut und dann am Ende voller Scham zurückwackelt. Und der Vater rennt ihm entgegen mit offenen Armen und freut sich, dass er zurück ist. Mhm. Genauso freue ich mich über jeden Menschen, der erkennt, dass die AfD nicht wählbar ist und kommt und genau, da ist für Gespräch. Mhm. Immer ganz herzlich willkommen.
Ich finde auch, da ist tatsächlich so eine Unterscheidung zwischen WählerInnen und PolitikerInnen, also von der AfD jetzt. Wir machen ja jedes Jahr in Ramadan Veranstaltungen und bieten nicht muslimischen Menschen an, Iftar, also Fastenbrechen bei muslimischen Familien zu machen. Und da ist es tatsächlich jedes Jahr so, dass wir so 2-3 AfD-PolitikerInnen melden sich an. Dann kommt es doch nicht zustande, aber genau, so eine Anmeldung ist dann da. Ich glaube, ich weiß natürlich die Intention nicht, aber vielleicht ein Bild abgeben von deren Seite nach dem Motto, wir sind nicht islamfeindlich. Naja, auf jeden Fall auch da, das ist natürlich auch ein Gespräch innerhalb von unserem Verein, wie wir das jetzt so kategorisieren oder ob überhaupt wer die beherbergen wollen würde, ist auch so eine Frage. Da ist es natürlich offensichtlich, die Person wirbt für ihre Partei. Aber wenn ich WählerInnen habe, da finde ich auch, dieses Gespräch ist dann viel einfacher, in Anführungszeichen, weil die Person dann vielleicht nicht so direkt für etwas plädiert, sondern vielleicht einfach ein bisschen verwirrt im Kopf.
Genau, aber ich weiß nicht. Ja. Ich glaube das nicht. Also okay. Ich finde, das ist auch kein Umgang auf Augenhöhe, zu sagen, die Person ist nur verwirrt oder irgendwie ein bisschen.
Ja, klar.
Also, ja, weißt du, was ich meine? Manchmal sage ich genau sowas und denke dann auch sowas, aber ich bin so sehr hin und her gerissen.
Man möchte natürlich jetzt auch nicht, Leichtsinnigkeit ist ja was anderes, statt wenn ich das so weiß und hinter etwas so mit Herzblut und allem Möglichen hinterherrennen, dann kann ich das jetzt nicht irgendwie verniedlichen oder so.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch Sinn macht, Menschen das sehr anschaulich zu machen, wogegen die AfD ist. Zum Beispiel, so wie wir heute zusammenkommen, die AfD ist dagegen, dass sich Menschen auf ehrenamtlicher Basis religionsübergreifend treffen und miteinander sind. Also die im ländlichen Raum, auch in Brandenburg, jetzt gerade kurz vor den Wahlen, gab es einige Kulturvereine und Initiativen, die gemeldet haben, dass die AfD sie versucht, Gelder zu kürzen und die Arbeit einzuschränken. Also dort, wo viele Nationen und Menschen und zusammenkommen und feiern und leben und sich verbinden. Das ist dagegen ist die AfD. Und wenn man Menschen das deutlich macht und zeigt, so wie wir hier zusammenkommen, was wir hier besprechen, um für Verständnis zu werben, um Einblick zu geben in unsere verschiedenen Religionen oder Kulturen, Herkünfte und so weiter. Sie wollen das einschränken. Das ist ihr Ziel. Und genau, vielleicht ist das auch ein Punkt neben sehr vielen anderen. Also wenn wir uns das AfD-Programm anschauen, die AfD ist auch gegen Schwangerschaftsabbrüche zum Beispiel.
Homosexualität wurden auch schon sehr queerfeindliche Aussagen getätigt.
Sie sind bekennen sich in Anführungsstrichen zum traditionellen Familienbild. Und übrigens, alles ist immer sehr verkürzt dargestellt. Das ist immer ein Problem und eine scheinbar einfache Antwort darauf. Aber also so einfach ist es ja nicht. Ne? Sie schreiben auch solche Sachen wie mehr Kinder statt Masseneinwanderung oder deutsche Leitkultur statt Multikulturalismus. Und da das ist ja ganz offensichtlich so, dass was ist denn die deutsche Leitkultur? Ja. Also wir wissen aus der Kulturwissenschaft hinaus, dass Kulturen miteinander verwoben sind und dass es in Anführungsstrichen keine reine deutsche Leitkultur gibt. So. Aber wohin wollen sie sich bewegen? Ja, das ist Nazisprech. Mhm. Das ist ganz eindeutig Nazisprech.
Vor allem, von welchem Bundesland die Kultur? Ich meine, in Bayern herrscht eine andere Kultur als in Berlin.
Eindeutig.
Also, und was ist jetzt die deutsche? Also, dass ich mit dem Dirndl antanze?
Also, ja, bitte. Ostfriesischen Tee trinken.
Also, ja. Das ist auch interessant, weil da eine, also diese Kultur, von der sie sprechen, ist mir auch irgendwie nicht so ganz greifbar. Und gleichzeitig historisch wird da was imaginiert, was nie existent war. Mhm. Also diese Kleinstfamilie ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts.
Ja. Ja.
Frauen haben fast eigentlich immer auch gearbeitet, weil das finanziell gar nicht möglich war. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, teilweise wollen sie irgendwie, sprechen sie von diesem deutschen Kulturgut, was sich irgendwie so sehr nach so dieser Nazi-Sprech irgendwie erinnert, was dann irgendwas so Germanisches hervorruft. Mhm. Andererseits wollen sie irgendwie wieder in den 50ern leben. Und das ist eigentlich ja, aber es ist sehr attraktiv für viele Menschen. Und dann hat Deutschland und das deutsche Bildungssystem immens versagt, meiner Meinung nach auch.
Ja, schwierig. Es gibt viel zu tun und viel zu beten.
Total. Und ich finde auch, vorhin hatte ich ja die Frage, was man machen kann. Und ich finde, wenn ich jetzt so Extremismus im Allgemeinen betrachte, wenn ich jetzt über den Islamismus tatsächlich sprechen sollte, dann sehe ich, dass es wirksamer ist, wenn MuslimInnen mit extremistischen MuslimInnen sprechen und sie dann quasi abholen und sagen, schau mal, das ist kein guter Weg. Und so finde ich auch bei dieser ganzen AfD-Nazi-Debatte, dass es natürlich, jeder soll seinen eigenen Anteil liefern, aber es ist, glaube ich, schon viel hilfreicher, wenn deutsche Menschen sie abholen, statt dass ich jetzt als muslimische Person, die vorne hinein schon vielleicht nicht im Radar von ihnen, also im positiven Sinne irgendwie fällt, dass man da vielleicht tatsächlich, also die Mehrheitsgesellschaft hat hier, glaube ich, schon eine große Aufgabe, dass man da einfach in privaten Gesprächen auch einfach so versuchen sollte, die Augen zu öffnen, sage ich jetzt einfach mal. Genau, also im Gespräch bleiben, aber ich glaube, das können wir so, glaube ich, mitnehmen. Im Gespräch bleiben ist tatsächlich immer wichtig, aber es ist jetzt natürlich, jeder soll für sich selber entscheiden, mit wem man in Kontakt bleiben möchte oder ins Gespräch kommen möchte.
Es gibt auch auf Instagram, wir verlinken das, mehrere so Sozialarbeitern, muslimische Sozialarbeiter, denen ich folge, oder auf jeden Fall aus dem kulturellen Hintergrund, die halt so Extremismusbekämpfung, also auch gegen Islamismus gerade machen. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass die Leute in Deutschland, die davor warnen, vor der AfD zum Beispiel, um jetzt nochmal den Bogen dazu zu spannen, oft diejenigen sind, die am meisten betroffen sind. Also es sind irgendwie queere Menschen, die sich dagegen stellen, Menschen, die mit sogenannten Migrationshintergrund, andere ethnische, religiöse Minderheiten, etc. Und da würde ich mir genau, was du sagst, auch wünschen, dass halt wirklich Leute aktiv, die halt vielleicht nicht so davon betroffen sind auf erster Linie, da mehr in die Bildungsarbeit gehen würden. Und es gibt sie bestimmt. Also
total, ja. Yeah.
Genau. Und wir haben eigentlich ja schon das auch so ein bisschen gerade angesprochen. Seht ihr denn dafür konkret, also seht ihr in der AfD eine konkrete Gefährdung zum Beispiel unserer Arbeit? Oder welche potenziellen Auswirkungen hätte das zum Beispiel auf den interreligiösen Dialog in Deutschland?
Also wenn ich irgendwann mal abgeschoben werde, dann bin ich nicht mehr da und das Podcast und du auch nicht. Und dann
reemigrieren zusammen, Kübra.
Genau, also dann ist die, natürlich ist dann schon eine Einschränkung für unsere Arbeit. Auf der anderen Seite, wir müssen stark bleiben. Und ich finde, gerade bei solchen Situationen dürfen wir nicht uns beängstigen lassen und einfach weitermachen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber ja, tatsächlich, wenn es mal so weit kommen sollte mit Abschiebung und so, also ich mache mir schon Gedanken, wo ich hingehen könnte und ich mir auch. Fällt momentan kein anderes Land ein. Aber also überhaupt, dass man diese Gedanken hat und ich dachte immer, ich bin hier safe, weil das auch meine Heimat ist. Okay, ich bin jetzt von Bayern nach Berlin gezogen, aber ich bin trotzdem noch in Deutschland geblieben und ich möchte eigentlich auch weiterhin hier bleiben. Oder wenn ich mal umziehe, dann möchte ich selber diese Entscheidung treffen und nicht irgendwie vertrieben werden.
Ja, und ich glaube, das ist auch gerade, was ich viel sehe auf Social Media und auch in meinem Bekanntenkreis, ist, dass wir machen uns ernsthafte Gedanken darüber, wohin man migriert. Also am Sonntag, als wir die Wahlergebnisse erfahren haben, meine Mutter, mein Bruder und ich saßen da und haben also ganz ernsthaft, nicht als Witz, also weil Kübra und ich haben gerade so ein bisschen gewitzelt, du darfst auch mit uns re-emigrieren, Maike. Aber es ist
Chicken
einfach...
Chicken Church.
Ja, Chicken, so Chicken Church, aber... aber es ist halt eigentlich nicht witzig. Und allein, dass Mike jetzt diesen Witz machen musste, zeigt ja, wie ernst das ist. Ja. Weil wir irgendwie versuchen, noch irgendwie was Positives da reinzukriegen oder diese extreme Anspannung ändern.
Ich habe tatsächlich mit Freundinnen, mit jüdischen Freundinnen in meinem Kiez überlegt, wo sind sichere Orte und kann ich als Kirche meinen Ort geben, wenn was ist? Mhm. Kann der dir mehr Sicherheit geben? Und wenn ich dann aber lese, dass die AfD das Kirchenasyl abschaffen möchte, dann wird mir auf jeden Fall auch schlecht. Mhm. Ja.
Mhm. Ja, und auch Finanzierung. Also es, auf der einen Seite... Ja. Was ich zum Beispiel jetzt auch ganz interessant ist, das ist ein anderes Thema, aber es wurde jahrelang gespart an zum Beispiel Bildungsarbeit, die Israel-Palästina anspricht. Und auf einmal merkt man, dass es ein Versagen war und auf einmal gab es dann wieder ein bisschen mehr Geld dafür oder auf jeden Fall die Forderung, diese Arbeit zu leisten, aber eben auch oft unbezahlt. Und was ich mir konkret wirklich Sorgen mache, ist, Leute können nicht nur permanent im Ehrenamt diese Leistung erbringen und diese Bildungsarbeit machen, weil dann haben sie gar keine Zeit für eine, für ein Einkommen und Menschen brauchen Einkommen. Und wenn die AfD und aber auch zum Beispiel die CDU diese Gelder kürzt, dann gibt es diese Angebote nicht mehr.
Ja. Cool.
Und dann, wo soll dann diese Bildungsarbeit herkommen? Und das wird dann einfach also es wird das einfach nicht mehr existieren und das muss man sich auch mal irgendwie Gedanken machen, auch was für andere soziale Einrichtungen vielleicht nicht mal mehr existieren würden, nicht nur im interreligiösen Bereich, sondern auch so Mädchenschutzräume, denke ich mir oft. Ja. Und also ja, Jugendangebote,
Kliniken. Für Schwangerschaftsabbrüche und so weiter. Ja, Adoption für queere Paare und so weiter. Ja, wir sind jetzt, befinden uns jetzt vor der Brandenburg-Wahl. Wir können anhand der Prognosen vermuten, wie das Wahlergebnis ausgehen wird. Das ist das dritte Bundesland, in dem die AfD dann eine der stärksten Kräfte sein wird. Und im Hinblick auf die Bundestagswahl können wir uns schon ausmalen, womit wir zu rechnen haben. Und wir sollten nicht erst jetzt, aber das sehr ernst nehmen und von unseren bequemen Sofas, also vor allem die Mehrheitsgesellschaft, die nicht betroffene Mehrheitsgesellschaft, von ihren bequemen Sofas aufstehen und etwas tun. Podcast hören, Bücher lesen, auf Demos gehen, Initiativen, ein interkulturelles Kochen veranstalten, sich genau weiterbilden, Plakate malen.
Näher kommen.
Näher kommen, Brücken bauen. Hätte Kübra jetzt gesagt.
Als Glückenbauerin.
Genau. Ja, ja. Und vielleicht, also ich habe das Gefühl, ich habe mich sehr viel in Rage geredet gerade und das ist halt einfach auch kein Thema, wo ich eigentlich gerade so viel Hoffnung habe oder irgendwie einen Ausweg konkret sehe. Aber wir hatten ja schon gerade so von Maike irgendwie ganz konkrete Handlungsanweisungen oder irgendwie Dinge, die man dagegen tun kann. Fallen dir noch andere Dinge ein oder vielleicht Initiativen, wo man sagt, wo du sagst, man könnte sich da engagieren, Kübra, oder?
Also ich finde, im Netz ist wirklich so viel, seien es jetzt irgendwelche Aufklärungsarbeiten, Initiativen bezüglich antimuslimischen Rassismus, Antisemitismus. Mein Punkt ist einfach im Gespräch bleiben tatsächlich, Orte besuchen, wo unterschiedliche Menschen da sind mit unterschiedlichen Weltanschauungen und Religionen, weil ich finde, man kann, also deswegen machen wir das ja ganz ja auch, man kann tatsächlich Vorurteile nur dann richtig beseitigen, wenn man in Kontakt kommt. Und ich finde, jeder hat bestimmt in der Nachbarschaft irgendwo jemanden, der die anders denkt. Und gerade solche Räume brauchen wir, glaube ich, wo man in geschützten Räumlichkeiten oder aber auch eben in Familien einfach mal eigene Sichtweisen an den Tisch legen kann und dann einfach mal denkt. Ich glaube, das ist das auch. Denken, weiterdenken, einfach mal in sich gehen und nicht einfach Vorgekautes mitnehmen und sagen, ja, hier ist die große Strömung, da schwimme ich mit.
Ja, aber ich würde vielleicht auch sagen, weiterleben und weiter glauben, praktizieren, weiter feiern, weiter
nicht
dann in meinem
lassen.
Fall Gottesdienst feiern, weiter Gottes Wort zu verkünden und erklingen lassen. Und das, was es bedeutet und mit sich bringt.
Total.
Ja. Es gibt ein schönes Zitat, was mir ein bisschen Hoffnung macht, von einem Rabbiner, den ich sehr schätze, der mittlerweile verstorben ist, Abraham Joshua Heschel. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von ihm gehört habt. Er kommt aus dem US-amerikanischen Kontext und er war in den 60er Jahren in der Civil Rights Movement, also in den Bürgerrechtsbewegungen, sehr aktiv. Und er hat mal über diesen, es gab diesen March von Selma zu Montgomery, also ich glaube 65. Das gilt so als Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung von Alabama halt nach in Alabama. Und er hat geschrieben, for many of us, the march from Selma to Montgomery was about protest and prayer. Legs are not lips and walking is not kneeling. And yet our legs uttered songs, even without words. Our march was worship. I felt my legs were praying. Sorry.
Ja.
Und ich finde das super wichtig und schön. Das wird manchmal ein bisschen aus dem Kontext gerissen, dass irgendwie nur protestieren schon Gebet ist. Aber weil du gerade gesagt hast, man sollte Gottes Wort verkünden und vielleicht sollte ich es nochmal kurz übersetzen, weil ich es auf Englisch ja gerade gesagt habe. Also für viele von uns war der Protestzug von Selma nach Montgomery, war der Protest zu, also war sowohl Protest als auch Gebet. Beine sind keine Lippen. Und Laufen ist nicht sich niederknien oder irgendwie verbeugen. Und doch haben unsere Beine also Gesänge verkündet, aber hier ist eher so gemeint so religiöse Wörter. Und auch ohne Wörter war unsere Demonstration ein Gottesdienst. Und ich hatte das Gefühl, dass meine Beine beten.
Ja.
Genau. Und das finde ich irgendwie, also natürlich nicht für jeden was. Und man muss auch nicht wegen Gott zu einer Demonstration gehen. Man kann auch einfach ganz simpel wegen der Demokratie oder wegen Menschenrechten zu Demonstrationen gehen und sich auch wirklich politisch engagieren. Also weil Demonstrationen besuchen sind wichtig und sie setzen ein Zeichen. Sichtbarkeit ist super, aber auch danach irgendwie sich vielleicht ehrenamtlich versuchen einzubringen.
Vor über 3 Jahren haben wir diesen Podcast angefangen. Und da war die gesellschaftliche Situation eine andere. 3 Jahre später sitzen wir hier und ihr beide habt Tränen in den Augen. Uns dreien wird schlecht und wir merken irgendwie die Schwere, die das Thema mit sich bringt und auch die ganz reale Gefahr, die ihr schon spürt und merkt. Ihr sitzt quasi schon auf halb gepackten Koffern und überlegt, was passiert, wo gehe ich dann hin und wie wird es im nächsten Jahr sein oder in 3 Jahren. Und wir bitten euch, mitzuhelfen und auf die Straße zu gehen oder in den Gottesdienst oder auf die Demonstration oder diesen Podcast zu unterstützen oder, damit das nicht passiert. Ja.
Danke.
Amen.
Was mir vielleicht auch noch als abschließendes Wort, was mir ganz wichtig ist, zu sagen, weil was halt viel passiert ist und was Maike auch schon vorhin angesprochen hat, dieser Podcast ist nicht gemeint, diese Folge ist nicht gemeint, zu sagen, es ist irgendwie das Problem der Menschen in Sachsen und Thüringen nur und es ist ein Problem vom Osten, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und es ist wichtig, nicht mit dem Finger zu zeigen, sondern in den eigenen Reihen auch zu schauen. Genau, und es gibt noch so viel zu sagen und so viel rumzuschreien. aber ich glaube, wir machen hier mal vielleicht einen Cut. Und uns würde natürlich auch interessieren, was unsere HörerInnen zu sagen haben, zu denken. Wie geht ihr damit um? Habt ihr Initiativen, die wir vielleicht teilen könnten, die sich gegen rechts einsetzen? Und Kübra macht das so wundervoll und kann doch mal unsere E-Mail-Adresse für euch vortragen.
Schreibt uns an 331podcast@host-of-one.org.
Perfekt, genau. Und wie immer findet ihr in den Shownotes auch ganz viele weitere Informationen. Klickt euch da gerne durch. Wir packen vielleicht auch noch mal ein paar Initiativen gegen rechts, die wir empfehlen und Bildungsangebote in unsere Shownotes. Und genau, ich hoffe, die Folge war informativ und auch wenn sie ein bisschen ich mich ein bisschen hoffnungslos fühle, hoffe ich trotzdem, dass es ein bisschen Hoffnung trotzdem erhalten bleibt. Und vielen Dank euch, Maike und Kübra, für das Gespräch.
Danke dir.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.